Deutschlandfunk Interview.
25 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 16 Enthaltungen im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gestern in Genf. Damit wurde beschlossen, wofür sich unter anderem die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besonders eingesetzt hat, zusammen mit Island. Ein unabhängiger Sonderberichterstatter wird Menschenrechtsverletzungen im Iran untersuchen und dem Gremium bis Mitte 2023, also bis Mitte nächsten Jahres, einen Bericht vorlegen.
Die Protestierenden, die Toten, die Kinder der Toten haben keinen Sitz im Menschenrechtsrat. Aber sie haben eine Stimme auf den Straßen Irans. Sie haben keine Stimme hier vor den Vereinten Nationen. Der Menschenrechtsrat wurde aber geschaffen, um die Stimme der Menschen zu sein, deren unteilbare Rechte bei ihnen zu Hause verwehrt werden.
Die Außenministerin gestern in Genf. Seit Mitte September protestieren Menschen überall im Land, ausgelöst vom Tod der Kurdin Mahsa Amini im Gewahrsam der sogenannten Sittenpolizei. Die Führung reagiert mit immer größerer Gewalt. 350 Menschen sollen bisher getötet worden sein. Gerichte haben Todesurteile gegen Demonstrierende gesprochen. Auch 40 Sicherheitskräfte sollen ums Leben gekommen sein. Inzwischen hat das Regime offenbar auch militärische Einheiten in mehrheitlich von Kurden bewohnten Regionen im Nordwesten des Landes verlegt und den Soldaten Schießbefehle erteilt. Nima Movasat wurde als Sohn iranischer Eltern in Wuppertal geboren. Von 2009 an war er Bundestagsabgeordneter der Linken, zuletzt als rechtspolitischer Sprecher der Fraktion. In den letzten Wochen hat er die Entwicklung im Iran intensiv begleitet und auch kommentiert. Schönen guten Morgen, Herr Movasat.
Schönen guten Morgen.
Herr Movasat, welchen Wert hat in Ihren Augen die Resolution im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und der Bericht, den jetzt ein Sonderberichterstatter zusammenstellen soll?
Das ist ein sehr wichtiges Signal. Es zeigt deutlich an die iranische Führung, wir schauen hin und eure Mörder werden zur Verantwortung gezogen werden, eines Tages. Und es ist auch vor allem deswegen ein wichtiges Signal, weil ja gar nicht klar war, dass dieser Beschluss im UN-Menschenrechtsrat durchgeht. Es war ja bis zuletzt unklar, ob es eine Mehrheit geben wird. Und umso stärker ist das Signal, dass es am Ende eben nur 6 Nein-Stimmen gab. Es ist auch für die Iranerinnen und Iraner ist es natürlich ein klares Signal, dass die Weltgemeinschaft auf die Situation im Land schaut.
Und so positiv beurteilen Sie das, selbst wenn völlig unklar ist, wann und unter welchen Umständen möglicherweise jemals Verantwortliche im Iran tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden können?
Es gibt ja heute schon Recherchenetzwerke, die identifizieren, wer sind die Opfer, wer sind die Täter, wer hat wo agiert. Da gibt es unfassbar viel Recherche schon zu, auf das ja auch sozusagen die Untersuchungskommission der UN dann aufbauen kann. Und insofern ist, glaube ich, geht es nicht völlig ins Leere, sondern es gibt Grundlagen und es wird auch in Zukunft weitere Grundlagen geben, weil die Hoffnung ist ja schon, dass wir im Iran eine erfolgreiche Revolution erleben, das Regime stürzt und dann eben auch eine umfassende Untersuchung möglich ist, die später die Verantwortlichen dann zur Rechenschaft zieht.
Wenn wir einen Augenblick noch bei dieser Entscheidung gestern bleiben. Ich höre da bei Ihnen durchaus ein Lob auch für die Bundesregierung heraus. Schließlich hat sich Annalena Baerbock in den letzten Wochen, muss man sagen, sehr stark dafür eingesetzt und dafür gesorgt, dass das Thema überhaupt im Menschenrechtsrat aufgerufen wird und kann sich natürlich jetzt auch zurechnen lassen, dass es dafür am Ende eine Mehrheit gegeben hat. Das war nicht selbstverständlich, Sie haben es auch gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einen Sinneswandel bei der Bundesregierung erlebt. Sie hat ja zunächst sehr vorsichtig reagiert auf die Proteste im Iran. Wir haben acht Wochen lang gewartet, dass zum Beispiel Kanzler Scholz sich deutlich äußert. Das hat er dann gemacht vor etwa 2 Wochen mit einer deutlichen Videobotschaft. Auch Annalena Baerbock hat zwar relativ schnell gute Worte gefunden, aber die Taten fehlten. Auch das ändert sich gerade ein Stück weit. Das zeigt, dass der Druck von verschiedenen Seiten der Gesellschaft, von Exil-Iranerinnen, von Medien, von Menschenrechtsaktivisten eben auch wirkt und sagt, hier muss was passieren, wir können nicht hier weiter zuschauen, wie seit 10 Wochen ein Regime seine eigene Bevölkerung massakriert.
Wie erklären Sie sich denn diese spürbare Distanz, diese Zurückhaltung, die man tatsächlich vor allem in den ersten Wochen ja erkennen konnte?
Es gibt immer die Sorge auf außenpolitischer Ebene, was passiert danach? Wird es besser, wird es schlechter? Jetzt haben wir ein Regime, das können wir, mit dem können wir kalkulieren, da wissen wir, woran wir sind, wir wissen nicht, was danach kommt. Also dieses konservative Denken in der außenpolitischen Linie, auch des Auswärtigen Amtes, ist sehr dominant. Das sagt wirklich, alles so, soll so bleiben, wie es ist, weil damit kommen wir zurecht. Und da spielt sozusagen die Frage von Menschenrechten erstmal für die keine so starke Rolle, wie die Frage von es soll sozusagen zuverlässig bleiben. Und diese Beharrungskräfte sind sehr stark und dagegen erstmal anzukommen, ist nicht ohne. Und ich bin froh, dass jetzt offenbar die Bundesaußenministerin einen Weg einschlägt, der die Menschenrechte zunehmend stärker in den Mittelpunkt ihrer Politik stellt.
Es gab ja in den letzten Jahren auch immer noch das Bemühen der Bundesregierung, aber auch Europas insgesamt, das Atomabkommen mit dem Iran wieder zu reaktivieren. Da war man weit fortgeschritten in den Verhandlungen. Spielte das auch eine Rolle? Und würden Sie sagen, das ist auch ein guter Grund gewesen, am Anfang zumindest abzuwägen, wie man jetzt auf die neue Entwicklung reagiert?
Also das Atomabkommen hat ja vom Grundsatz eine richtige Idee zu sagen, also wir wollen verhindern, dass der Iran eine Atombombe bekommt und wollen dafür auch in den Dialog mit dem Regime treten. Das Problem ist, wenn in einem Land wie jetzt im Iran so massiv gegen Protestierende vorgegangen wird, wenn Militär in den kurdischen Gebieten in Belutschistan, also in den zwei Provinzen, eingesetzt wird und Leute gezielt umgebracht werden vom Regime, dann kann es nicht sein, dass man sich mit diesen Mördern an einen Tisch setzt. Und deshalb hätte aus meiner Sicht schon viel früher klar sein müssen, wir können die Atomverhandlungen so nicht fortsetzen. Man hätte da relativ schnell nach Beginn der Proteste eine klare Reißlinie ziehen müssen. Es ist jetzt gut, dass das jetzt kommt, insbesondere wenn man auch betrachtet, dass das Atomabkommen nicht mehr allzu viel bringen wird. Es ist befristet bis 2025. Im Atomabkommen ist festgelegt, dass der Iran nur bis 4% Uran anreichern soll. Die sind mittlerweile bei 60%. Also die halten sich auch nicht an die Regelungen, würden auch nicht zurückgehen, wenn jetzt das Atomabkommen wieder in Kraft käme. Insofern ist das Atomabkommen sowieso, also wird nicht mehr funktionieren.
Schauen wir auf die Entwicklung im Iran selber. In den letzten Wochen haben sich ja immer mehr Menschen den Protesten und den Kundgebungen angeschlossen. Viele Beobachter bezweifeln aber nach wie vor, ob diese Bewegung die Wucht hat, die Stärke, die Kraft, das Herrschaftssystem, das 40 Jahre lang existiert hat, tatsächlich zu stürzen. Wie sehen Sie es?
Nun, wir haben in 31 Provinzen Demonstration. Das hatten wir im Iran so noch nie, außer während der Revolution 1979. Wir haben nur bei 140 Städten Proteste. Die Menschen gehen immer wieder auf die Straße, auch aller Schichten, aller Ethnien. Ja, es sind Studierende, es sind Arbeiterinnen, es sind Frauenrechtsaktivistinnen. Also es sind verschiedenste Menschen, verschiedenster Zugehörigkeit, sozialer, gesellschaftlicher Zugehörigkeit, die dort demonstrieren und das jetzt seit 10 Wochen durchhalten, trotz schlimmster Repression durch das Regime, die man kaum in Worte fassen kann, weil natürlich jede Teilnahme einer Demonstration im Iran bedeutet, damit zu rechnen, dass man stirbt, dass man nicht lebend nach Hause kommt. Das ist bedeutet, dass möglicherweise auch die eigenen Kinder umgebracht werden. Wir haben über 50 Minderjährige, die ermordet worden sind von diesem Regime. Insofern ist angesichts dieser Gewaltspirale, die das Regime in Gang gesetzt hat, es beachtlich, dass die Menschen bis heute durchhalten und weiter streiten für ein Ende des Regimes.
Für Sie ist sozusagen ein Sturz des Regimes, ist ein Regimewechsel in Reichweite?
Ich glaube, es ist möglich, auf jeden Fall. Also wenn Menschen so entschieden demonstrieren und eben auch nicht mehr zu Kompromissen mit einem Regime bereit sind, das sie so oft belogen hat, das so oft Reformen versprochen hat und so oft ihnen danach ins Gesicht geschlagen hat, da ist eine große Unzufriedenheit bei der Bevölkerung. Bei dem größten Teil der Bevölkerung ist es so, dass sie dieses Regime weghaben wollen. Und ja, ich glaube schon, dass ein Ende dieses Regimes in Reichweite ist, zumal es ja auch innerhalb des Regimes offensichtlich zunehmend Diskrepanzen gibt, dass es immer wieder Gerüchte gibt, dass es innerhalb der Armee Unzufriedenheiten mit dem Regime gibt. Also es ist durchaus denkbar, dass das Regime fällt.
Wir haben begonnen unser Gespräch, Herr Movasat, mit einem Blick auf die Entscheidung im UN-Menschenrechtsrat. Wir haben darüber gesprochen, dass davon ein gewisser Druck ausgehen kann, aber eben mit begrenzter Wirkung. Was und wer kann die Entschlossenheit, die erkennbare Entschlossenheit des Regimes in Teheran brechen, einen drohenden Sturz eben mit immer mehr Gewalt zu verhindern und zu stoppen?
Also was wir zunächst mal brauchen, ist die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft. Weil eins ist klar, sobald die Welt nicht mehr hinschaut, sobald das iranische Regime den Eindruck gewinnt, sie könnten freier wieder agieren, werden sie noch brutaler als jetzt agieren. Ja, es gibt ja diesen Beschluss des iranischen Parlaments, der fordert, alle Inhaftierten als Feinde Gottes zu bestrafen. Darauf steht im Iran die Todesstrafe. Das ist bisher eine Forderung, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es umgesetzt wird, wenn die Welt nicht mehr hinschaut, ist groß. Und insofern ist es ganz entscheidend, dass die Iranerinnen und Iraner merken, dass die Welt mit ihnen solidarisch in diesem Protest ist und dass das Regime merkt, es kann hier nicht unbeobachtet agieren. Und dann braucht es auch weitere Sanktionen. Jetzt gab es ja nochmal einige neue Sanktionen der Europäischen Union, aber bis heute ist zum Beispiel die Revolutionsgarde nicht auf der EU-Terrorliste. Die Revolutionsgarde betreibt aber Terror, zum Beispiel in den kurdischen Gebieten, in denen sie jetzt gezielt Menschen ermordet. Und wir brauchen auch gegen die gesamte iranische Machtelite Sanktionen, also dass deren Vermögen eingefroren werden. Und da geht es auch nicht nur um einzelne Personen, da geht es auch wirklich bis zu Diktator Khamenei, Präsident Reisi. Das sind alles Personen, die auch erleben und merken müssen, dass ihr Handeln Konsequenzen hat. Bis heute zum Beispiel können Anhänger des Regimes relativ problemlos Visa bekommen nach Europa. Damit muss Schluss sein, ja. Wenn zum Beispiel Regimegegner oft sehr große Probleme haben, Visa zu kriegen, da bräuchten wir eine großzügigere Regelung, damit Menschen eben auch, die in Todesgefahr im Iran sind, sich retten können.
Nima Movasat, heute hier live im Deutschlandfunk, bis 2021 Bundestagsabgeordneter der Linken. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.